Frau Botschafterin Chavan, der durchschnittliche Bundesbürger kriegt vom Innenleben einer Botschaft kaum was mit, außer wenn er in der Tagesschau hört, dass Botschafter einbestellt werden, wegen kritischer Vorgänge oder Äußerungen eines Regierungschefs. Und wahrscheinlich stellt man sich vor, dass die dann ermahnt werden. Davon kann in der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl eigentlich nicht die Rede sein. Was macht die Botschaft? Und vor allen Dingen, was machen Sie als Botschafterin da?
Diese Botschaft beim Heiligen Stuhl macht zunächst das, was alle Botschaften tun. Viele Informationen einholen, Einschätzungen abgeben, übersetzen, hinüber und herüber. Und die Botschaft beim Heiligen Stuhl im Speziellen beschäftigt sich ganz besonders mit vielen internationalen Fragen, weil natürlich das Gegenüber nicht ein Staat ist, sondern Heiliger Stuhl ist der Name für das Völkerrechtssubjekt einer großen Religionsgemeinschaft, die auf allen 5 Kontinenten tätig ist. Also heißt das auch, dass was dort beschäftigt und was uns beschäftigt, sind viele internationale Fragen, Fragen der Religionspolitik, Fragen, die zu tun haben mit der Rolle des Heiligen Stuhls in schwierigen Situationen, in Phasen von Friedens- und Versöhnungsverhandlungen. Denken Sie nur jüngst an die Reise von Papst Franziskus nach Kolumbien, wo der kolumbianische Präsident gesagt hat, ohne diesen Papst sind die Friedensverhandlungen nicht zu Ende oder wären sie nicht erfolgreich zu Ende gegangen. Solche Fragen stehen im Vordergrund und dann natürlich in die katholische Kirche hineinzutragen, das, was uns in Deutschland beschäftigt, an besonderer Ordnung zwischen Kirche und Staat, Politik und Religion, an besonderen Initiativen bis hin zu den großen Debatten im Deutschen Bundestag über ethische Fragen. Da wird dann schon gefragt, was beschäftigt euch, was wird dabei herauskommen.
Also das ist ja nochmal wichtig, der Heilige Stuhl ist nicht gleich der Vatikan, er ist nicht gleich dem Staatsgebiet Vatikanstaat, sondern der Heilige Stuhl ist sozusagen das Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft, das wir als Papst kennen. Und in dieser Verbindung sind sie quasi eine Vermittlungsstelle, eine Verbindungsstelle nach Deutschland zum Vatikan hin, zum Heiligen Stuhl.
Und natürlich für uns gilt in dieser Botschaft ganz besonders viele, viele Besucher, denn die Vertragspartner für den Heiligen Stuhl in Deutschland sind die Länder. Das heißt, 16 Ministerpräsidenten bekommen Privataudienz bei Papst Franziskus. Anfang Oktober war der Bundespräsident beim Papst, im Juni die Bundeskanzlerin. Es gibt also einen regen Besuchsverkehr, was ja schön ist, dass es stabile Beziehungen sind, Beziehungen mit großem Interesse aneinander. So etwas freut eine Botschaft und zeigt auch, dass es nicht nur sehr alte Beziehungen ja schon von Preußen und Bayern her gab, sondern jetzt auch sehr aktive.
Die Vorgängerin der deutschen Botschaft am Heiligen Stuhl war sozusagen die preußische Gesandtschaft, die Mitte des 17. Jahrhunderts in Rom installiert wurde, weil Preußen durch den Gewinn von Schlesien plötzlich jede Menge Katholiken im Staatsgebiet hatte. Und das ist eine ganz interessante, wechselvolle Geschichte. Da können wir jetzt nicht so drauf eingehen. Ab 1954 wurde dann diese Botschaft wieder belebt. Also eigentlich ist die Vorgängerin so eine protestantisch geprägte Institution, die preußische Gesandtschaft. Ihre 4 Vorgänger waren alle evangelisch, nur sind sie die erste Katholikin, noch dazu die erste Frau. Was machen sie anders als Katholikin? Und das ist ja unverkennbar, als ihre evangelischen Vorgänger.
Zunächst, um auf das Kapitel preußische Gesandtschaft noch einmal zu kommen, weil es schon ein großes Ereignis war. In den Räumen des preußischen Gesandten damals hat der erste evangelische Gottesdienst in Rom stattgefunden. Das war zu Zeiten des Kirchenstaates. Es durfte keine evangelischen Gottesdienste geben und er hat seine Räume zur Verfügung gestellt. Und das ist gleichsam die Geburtsstunde einer evangelisch-lutherischen Gemeinde hier in Rom und bedeutet auch heute noch eine besondere Beziehung. In der Tat, man hat 1954 gesagt, Botschafter beim Heiligen Stuhl sind nach Möglichkeit evangelisch, denn die Katholiken würden ja Loyalitätsprobleme haben. Sie gehören zu beidem, sie stehen im Dienst der Bundesrepublik Deutschland und gleichzeitig gehören sie zur katholischen Kirche. Das ist heute nicht mehr so eine schwierige Geschichte. Die Loyalitätsverhältnisse sind klar. Und als Katholikin und als jemand, der mal Theologie studiert hat, der viele Jahre in der katholischen Kirche gearbeitet hat, bin ich hier hingekommen mit einem gewissen Vertrautsein. Das ist schön, das hilft reinzukommen, das hilft rasch auch Akzente setzen zu können. Viele Gesprächspartner kannte ich, war schon bei Ihnen gewesen in früheren Jahren und so ist es mir vor 3 Jahren so ergangen, dass ich an manches Gespräch, das ich schon geführt hatte, anschließen konnte. Dann ist man schnell drin, denn die Zeit in Rom ist begrenzt und man will sie ja gut nutzen. Also es war für manche Gesprächssituation so etwas wie ein Wiederkommen.
Sie organisieren, anders als Ihre Vorgänger, in der Botschaft Begegnungen zwischen Leuten, die sich nicht ohne weiteres begegnen. Also da haben in der Vergangenheit stattgefunden Begegnungen zwischen dem Schriftsteller Kermani und beispielsweise Erzbischof Genswein, mit dem Kardinal Kasper und dem Islamwissenschaftler Khorshid und so weiter. Sie machen Abendgespräche. Stichwort Loyalität. Sind Sie Lobbyistin der katholischen Kirche sozusagen beim Staat oder Lobbyistin der Bundesrepublik beim Vatikan? Oder ist es ein Denken, was völlig an Ihrer Wirklichkeit vorbeigeht?
Ja, schon das Wort Lobbyistin geht an meiner Wirklichkeit jedenfalls vorbei. Meine Erfahrung mit Lobbyismus sind so, dass ich sage, Botschafter sind keine Lobbyisten. Sie vertreten und ich vertrete die Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Nicht die katholische Kirche und auch nicht die katholische Kirche in Deutschland. Ich sage manches Mal, ich komme aus dem Land der Reformation. Das heißt, in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es Traditionen, die auch wichtig sind, hier deutlich zu machen. Ein besonderes Interesse an Fortschritten in der Ökumene, ein besonderes Interesse an Versöhnungsprozessen. Und in Deutschland, nicht nur da, aber da auch spüren wir, dass eine religiös plurale Gesellschaft anspruchsvoll ist, dass das sich nicht automatisch einspielt, dass es dafür viele Dialoge braucht. Und deshalb fand ich die Residenz, so eine Botschaft eignet sich gut, um das einzuüben. Wir haben im Gespräch mit Kardinal Kasper und Muannad Khorshid uns beschäftigt mit dem zentralen Begriff Barmherzigkeit. Beide haben ein Buch dazu geschrieben, über die Rolle der Barmherzigkeit im Islam einerseits, im Christentum andererseits. Also da wird nicht über Strukturen gesprochen, da wird nicht über Ärgernisse gesprochen, die gerade aktuell sind, sondern wir versuchen in diesem Zusammenhang oder bei diesen Themen des Dialogs zwischen den Religionen anzusetzen, bei zentralen Begriffen, bei Phänomenen, die für die verschiedenen Religionen bedeutsam sind. Und genauso war es bei Kermani und Genswein und vielen anderen Gelegenheiten. Ja, so eine Residenz ist ein guter Ort, um das einzuüben, was wir letztlich in unserer Gesellschaft in Deutschland und in vielen Gesellschaften heute leisten müssen. Uns nicht immer nur zu suchen, diejenigen, deren Meinung wir kennen und teilen, sondern anderes, andere Traditionen, andere Kulturen, andere Religionen, andere Typen auch zu verstehen als Möglichkeit, den eigenen Horizont zu weiten, Neues aufzunehmen. Letztlich ist das Christentum eine Religion, das über 2000 Jahre immer wieder Neues aufgenommen hat. Und letztlich ist die Bundesrepublik Deutschland ein Land, das in den Jahrzehnten seit dem Bestehen doch immer wieder neue Entwicklungen erlebt hat und daran gewachsen ist.
Nun kommen Sie aus der Politik. Es gibt ja so eine Redewendung, etwas diplomatisch ausdrücken bei uns in der deutschen Sprache. Und damit ist so eine Art verschlüsselte Klarheit gemeint. Mussten Sie Diplomatie lernen? Und wenn ja, wie?
Ja, ich habe gelernt, nicht immer sofort zu reagieren, wie das in der Politik notwendig ist. Fand aber zu meinen politischen Zeiten auch schon, dass Politik und Diplomatie nun nicht so weit voneinander entfernt ist, wie immer getan wird. So als seien das zwei Welten, die nichts miteinander zu tun hat. Also wer in der Politik nun Diplomatisches überhaupt nicht mag, tut sich in mancher vor allem internationalen Situation schwer. Wer in der Diplomatie Politik und die Kunst des Politischen immer weit von sich halten will, wird auch weniger bewirken, als das in der Diplomatie notwendig ist. Das heißt, politische Diplomatie und auf der anderen Seite diplomatische Politik haben dann auch eine gemeinsame Schnittmenge und die ist mir in Rom hier zugute gekommen.
Wie oft sehen Sie denn den Papst im Schnitt?
Etwa einmal im Monat, manchmal auch zweimal. Jetzt in dem letzten Monat, im Oktober, war es mehrfach. Einmal, wenn ich eben mit den Staatsgästen bei ihm bin, dann aber auch bei internationalen Kongressen, wenn ich selbst daran beteiligt bin. Im Oktober gab es den großen internationalen Kongress zum Kinderschutz in der digitalen Gesellschaft, der von Deutschland und auch von der Bundesregierung stark unterstützt wurde. Das sind dann Gelegenheiten, bei denen auch der Besuch beim Papst und auch der Gedankenaustausch eine Rolle spielt.
Haben Sie mittlerweile im Vatikan Inneneinsichten gewonnen, die Sie vorher nicht hatten? Also jeder von uns, auch wenn er schon mal in Rom war, hat bestimmte Vorstellungen vom Vatikan, wie der so tickt und funktioniert. Und dann kann ja trotzdem sein, dass es die Wirklichkeit nochmal ganz anders ist. Kennen Sie sowas, wo Sie überrascht waren beispielsweise?
Natürlich erschließt sich in den Gesprächen. Und zwar am ehesten dort, wo ein Gesprächskontakt über einen längeren Zeitraum entsteht. Also nicht nur mal, sondern regelmäßiges Treffen. Dann erschließt sich schon auch noch viel stärker, als das bislang der Fall war, wie man da tickt. Wie stark der Heilige Stuhl eine Diplomatie der langen Linien verfolgt. Wir sagen ja immer so landläufig, in der katholischen Kirche geschieht nichts schnell. Das gilt auch für die Diplomatie. Dafür ist sie sehr nachhaltig. Denken Sie an die Entspannung in den Beziehungen zwischen USA und Kuba. Da gab es einen ersten Besuch von Papst Johannes Paul II. 1998. Und wir können heute davon ausgehen, dass seither es hinter den Kulissen viele Gespräche gegeben hat. Papst Benedikt war auf Kuba. Nun Franziskus im vergangenen Jahr. Und die Situation hat sich entspannt. Es ist jedenfalls eine Bereitschaft da, miteinander ins Gespräch zu kommen. So gibt es viele Gelegenheiten. Kolumbien habe ich eben genannt. Oder wenn ich an den großen heiligen Papst Johannes Paul II. Denke, mit seiner Ermutigung an die Solidarność seit 1980. Gorbatschow hat in seinen Memoiren geschrieben, ohne Papst Johannes Paul II. Hätte es deutsche und europäische Wiedervereinigung nie gegeben. Das sind so drei Beispiele für viele Gelegenheiten. Das wird uns Diplomaten dann schon auch in diesen Gesprächen und Begegnungen deutlich. Lange Linie, nicht ständig auf der Bühne, aber hinter den Kulissen gibt es einen ganz starken Einsatz des Heiligen Stuhls, der jeweiligen Päpste und ihrer Diplomaten an Prozessen von Frieden und Versöhnung mitzuwirken. Das hätte ich vorher so nicht gedacht.
Ach so, ich wollte gerade sagen, so richtig überrascht hat Sie nichts, aber wenn Sie das jetzt ergänzen, dann ist das was, womit Sie nicht gerechnet hätten unbedingt.
Nein, weil natürlich wir uns häufig beschäftigen mit den Fragen, die die Kirche intern betrifft, als engagierte Katholikin in Deutschland. Als Ministerin bin ich regelmäßig dort gewesen, da ging es aber mehr um Fragen von Bildung und Wissenschaft. Und diese nicht erst seit Papst Franziskus starke Bewegung, fast wie ein Mediator auch zu wirken, das ist für mich schon bemerkenswert. Ich habe dann die Zeit hier genutzt, um mich mal mit den Reden von Päpsten vor Parlamenten zu beschäftigen. Seit der ersten Rede von Papst Paul VI. Vor den Vereinten Nationen in der Endphase des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und wenn man sich diese Reden anschaut, dann wird es sehr schön deutlich, was so der rote Faden ist, wenn es um Frieden, um Versöhnung geht. Und vor allem, das wird ja jetzt in den Reden von Papst Franziskus sehr deutlich, wenn es darum geht, modernen Gesellschaften zu sagen, welches Potenzial sie haben, welche Möglichkeiten sie haben. Nicht primär ermahnend aufzutreten, sondern zu sagen, ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten, wenn ihr den Blick ein bisschen weitet gegenüber dem, was den politischen Alltag heute ausmacht.
Bevor Sie 2014 angefangen haben als Botschafterin, gab es jede Menge Gerüchte. Die einen sagten, der Vatikan sei zögerlich, weil sie zu kritisch sind, der katholischen Kirche gegenüber, hörte man. Dann gab es andere, die mäkelten, dass durch den Verlust ihrer Doktorarbeit kein Hochschulabschluss da wäre. Dann gab es wieder andere, die sahen Schwierigkeiten darin, dass sie eine Frau sind. Von all den Dingen, die mir auch wieder begegnet sind in den Interviews, die Sie Zeitungen gegeben haben in den letzten 3 Jahren, was ist davon eigentlich in Ihrem Alltag noch übrig geblieben an Schwierigkeiten?
Nichts.
In den Artikeln steht auch, wenn Sie zwinkern, dann sagen Sie nichts mehr. Gerade will ich den Hörern einfach sagen, haben Sie gezwinkert, von daher kommt jetzt auch nichts mehr. Aber es ist ja eine klare Antwort.
Nein, weil es erstens so ist und zweitens all das, was Sie da jetzt so zitiert haben, sich nicht lohnt zu kommentieren. Und ich auch nicht vorhabe, mich mit solchen Gerüchten oder Antis, wer was gesagt hat, zu beschäftigen.
Die Antwort war ja klar. Im Alltag ist nichts übrig geblieben von dem.
So ist ja. Es.
Ich will Sie jetzt mal an Ihrer katholischen Kompetenz noch mal abgreifen, sozusagen. Man sagt, Papst Franziskus wäre ein Papst, der Reformen will in der katholischen Kirche. Jetzt, wann immer ich mal in Rom bin, höre ich so, ja, also gibt so ein Zahlenlotto, 20% der Bischöfe seien für die Reform, 10% seien strikte und aktiv dagegen und 70% warten ab. Die Zahlen variieren aber, ich habe die auch schon in anderen Konstellationen gehört. Also wie erleben Sie das? Also dass er offenbar, sozusagen, Sie haben mal gesagt, will, dass die Katholiken erwachsen werden, dass er mehr Dezentralität will, das ist ja augenfällig. Aber wie erleben Sie den Reformwillen derer, beispielsweise der Bischöfe, die ihm unterstellt sind?
Im kommenden März werden es 5 Jahre seit seiner Wahl sein. Und Papst Franziskus hat ja schon vor der Wahl im Konklave eine Rede gehalten, die jedem klargemacht hat, er möchte jetzt wirklich, dass das Zweite Vatikanische Konzil mit seinen Beschlüssen weltweit eine Rolle spielt, umgesetzt wird. Er möchte, dass wir erwachsen werden, dass wir selbstständiger werden, dass örtliche Bischofskonferenzen eigene Verantwortung wahrnehmen und nicht warten, bis etwas aus Rom kommt. Ich glaube, das hat sich in den 5 Jahren bei vielen Gelegenheiten bewahrheitet, dass das so ist, dass sich das Profil dieses Papstes, dass sein Ansatz, der Kirche eine Grammatik zu liefern, keinen festen Plan, kein festes Programm, das dann abgehakt werden kann. Er liefert die Grammatik und er fordert dazu auf, um im Bild zu bleiben, nun die Texte zu schreiben. Das führt zu unterschiedlichen Reaktionen, wie übrigens alle Päpste das erlebt haben. Zustimmung und Ablehnung. Euphorische Zustimmung am Anfang, nachlassende Zustimmung im Laufe der Jahre. Und das ist so wie in jeder Institution. Ich finde also überhaupt nicht verwunderlich, dass neben denen, die das super finden, die sich auf den Weg machen, die diese Selbstständigkeit auch nutzen, es auch jene gibt, die abwarten und die, die sagen, ist es eigentlich alles richtig? Wollen wir das? Brauchen wir nicht doch jemanden, der an der Spitze steht und genau sagt, was wir tun sollen? So ist es in jeder Institution, in jedem Unternehmen, übrigens auch in jeder Partei. Und wichtig ist, dass diejenigen, die vorangehen, die auch ein Verständnis für diese Grammatik entwickeln, dass die andere gewinnen, dass sie gute Beispiele dafür liefern, wie das gehen kann, wenn die Subsidiarität auch in der Kirche Einzug hält, also die kleine Einheit an Bedeutung gewinnt, nicht alles von oben kommt. Es ist zu früh, um zu bewerten, was sich daraus entwickelt, aber es ist eine riesengroße Chance, denn wir wissen ja alle, die katholische Kirche ist auf 5 Kontinenten tätig, in ganz unterschiedlichen Kulturen, ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Vieles von dem, was Gemeinde vor Ort ausmacht, vieles von dem, was Kirche vor Ort ausmacht, ist so verschieden, dass auch verschiedene Antworten wichtig sind.
Erleben Sie denn, dass die Bischöfe, etwa die deutschen Bischöfe, diese Texte schon mutig schreiben? Also die Grammatik wird vorgegeben, das haben wir gehört. Also mir ist keine Heldentat bekannt, die angesichts der Einladung von Franziskus, jetzt doch vor Ort die Dinge zu lösen, auch mal mutig vorangetrieben würden. Oder sehen Sie es anders?
Eine Botschafterin ist nicht dazu da, das Verhalten von deutschen Bischöfen zu bewerten. Ich weiß nicht, was etwa im Oktober bei der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz alles so auch hinter den Kulissen besprochen und geplant wird. Ich weiß aus meinen Gesprächen mit Bischöfen, die aus Deutschland kommen, dass es einen Prozess gibt, in dem eben auch vieles für sie anders ist als vorher. Prozesse, in denen sie glauben, dass nur wenn alle sich einigen auf einen Weg, dann der Weg gegangen werden kann. Das braucht Zeit. Aber ich glaube, dass die Bischöfe schon wissen, dass große Chancen damit verbunden sind. Und eigentlich vielleicht auch die Chance, das eigene Bistum noch einmal anzuschauen, auch in der Unterscheidung zu anderen Bistümern. Das ist auch so ähnlich wie im Föderalismus. Da glauben immer alle 16 Länder, dass nur wenn sie einstimmig etwas beschließen, das möglich ist. Aber das, was der Papst immer wieder formuliert in ganz unterschiedlichen Varianten, ist ja, schaut euch die Wirklichkeit an. Sein erstes Papier über die Freude des Glaubens, beziehungsweise die Freude am Glauben. Darin gibt es 3 Abschnitte über das Verhältnis von Idee und Wirklichkeit. Und es ist ganz deutlich, diese Vorliebe des Papstes, dass eben nicht immer die Wirklichkeit sich vor der Idee rechtfertigen muss, sondern wir von den Ideen kommend uns so auf die Wirklichkeit auch einlassen müssen, dass deutlich wird, ist die Idee, so wie ich darüber spreche, so wie ich sie formuliere, geeignet, die Wirklichkeit zu verstehen und die richtigen Schritte in die Zukunft zu tun. Das ist anspruchsvoll, viel anspruchsvoller als irgendwelche Weisungen von oben umzusetzen. Und ich vermute, dass in jedem Bistum ein solcher Lernprozess in Gang ist.
Es gibt Menschen, die Sie nur aus dem Fernsehen kennen, auf die wirken Sie konservativ, angepasst oder, also jedenfalls nicht wie eine Revolutionärin. Und die übersehen natürlich, dass Sie als Wissenschaftsministerin beispielsweise unter Angela Merkel für eine kontrollierte Stammzellenforschung sich eingesetzt haben. Und das hat Ihnen unter anderem böse Kommentare von etwa Kardinal Meißner, seligen Angedenkens, eingebracht. Sie gehören zu den Gründern des Vereins Donum Vitae, der gegründet wurde, nachdem die katholische Kirche aus der deutschen schwangeren Konfliktberatung ausgestiegen ist. Der Knackpunkt war, dass keine Scheine mehr ausgestellt wurden, die eine Beratung dokumentieren. Und mit diesem Schein könnte man eine straffreie Abtreibung einleiten. Also das war ja ein großer Konflikt auch zwischen den Bischöfen und den Vereinsgründern. Das hat sie ein bisschen beruhigt, ist mein Eindruck. Aber jetzt doch nochmal, wie konservativ sind Sie denn eigentlich wirklich?
Ich weiß um den Wert von Traditionen. Die darf man nicht unterschätzen, weil sie auch eine gewisse Sicherheit geben, weil sie Menschen gerade in Zeiten, in denen sich enorm viel verändert, auch Identität ermöglichen. Und ich weiß darum, dass Traditionen sich nur weiterentwickeln, wenn sie Neues zulassen. Traditionen, darüber haben viele Theologen geschrieben. Karl Rahner hat es wunderbar formuliert. Auch Diskussionen, die darauf hinauslaufen sollen, dass nichts Neues zugelassen wird, gefährden jede Tradition, führen zu Identitätsverlust, führen im kirchlichen Kontext dann eben auch dazu, dass diese große Botschaft klein gemacht wird. Das ist das eine. Und das zweite, ich finde, aus der Perspektive von Christen und aus der Perspektive des Christentums ist der Mensch ein großer Gestalter. Die christliche Perspektive auf den Menschen ist nicht ängstlich, ist nicht vor allem davon geprägt, immer zu sagen, was alles nicht geht, sondern diesen Gestaltungsauftrag ernst zu nehmen, Menschen zu ermutigen. So wie in dem politischen Kontext, den ich eben gesagt habe, stellen Sie sich vor, Johannes Paul II. Hätte in den ersten Jahren seines Pontifikates der Solidarność gesagt, das lasst er mal lieber sein, weil wir ja nicht wissen, was dabei herauskommt. Weil wir ja nicht wissen, ob wir in ethisch problematische Situationen kommen. Nein, er hat gesagt, fürchtet euch nicht, geht den Weg. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Davon bin ich geprägt. Ein Schwerpunkt meines Theologiestudiums war die christliche Ethik. Franz Böckler, ein Schweizer Moraltheologe, war damals unser Lehrer in Bonn und das hat mich sehr stark geprägt, diese Ermutigung zur Gestaltung, die Ermutigung, das Neue zu prüfen und nicht gleich Bedenken vorzutragen. Also dieser christliche Habitus, immer erstmal Bedenken zu formulieren, ist mir fremd, natürlich. Und die Fragen, die Sie angesprochen haben, waren da natürlich besonders schwierig. Natürlich gibt es für das Gestalten, für die Gestaltung des Menschen, für seine Neugierde, für die Wissenschaft, für Christen, die in der Forschung tätig oder für Forschung Verantwortung tragen, dann immer wieder auch die Frage an das eigene Gewissen, ist das ethisch verantwortbar, wird das dem Menschen gerecht, ist das etwas, was für unsere Tradition auch sich positiv und bestärkend auswirkt.
Sie sind Mitte der 50er Jahre geboren, des letzten Jahrhunderts, wie man heutzutage dazu sagen muss, immer, und sind aber mittlerweile inkulturierte Baden-Württembergerin geworden. Wenn ich richtig informiert bin, ist Ihr privater Wohnsitz immer noch Ulm. Wie stark ist das Rheinland in Ihrem Wesen lebendig? Also die Rheiner sollen ja fröhlich sein und ja, sollen gerne feiern, das sind so die gängigen Klischees. Aber sie haben sicherlich einen ganz besonderen, positiven Blick aufs Leben.
Ja, und der ist mir geblieben. Dass ich aus dem Rheinland stamme, kann man, glaube ich, in meiner Sprache immer noch hin und wieder raushören. Der rheinische Singsang bleibt einem erhalten. Diese positive Sicht auf das Leben, das Vertrauen ist mir geblieben und im Übrigen bin ich aber in der Tat jetzt seit 1995 in Baden-Württemberg tätig gewesen, wohnhaft. Das ist heute meine Heimat, völlig klar. Ulm als Tor zu Oberschwaben und viele Regionen in Baden-Württemberg, die ich mag. Und die Schwaben und die Badener sind mit mir als Rheinländerin dann ja auch ganz gut umgegangen. Ich habe 10 Jahre in diesem Land als Kultusministerin gestalten können. Eine wunderbare Aufgabe. In der Landespolitik gibt es keine schönere Aufgabe. Wenngleich ich weiß, dass das Bildungspolitik ja von vielen auch gefürchtet ist. Ja, Baden-Württemberg ist mir jetzt Heimat und deshalb werde ich auch nach Baden-Württemberg zurückkehren.
Was war denn das für ein Elternhaus, aus dem Sie gekommen sind?
Das ist ein Elternhaus im katholischen Rheinland mit viel Selbstverständlichkeiten am Sonntag gemeinsam in die Messe gehen, das Tischgebet. Und das alles zu dieser Zeit, Sie haben es eben gesagt, Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber genau auch mit dem großherzigen, manche sagen Liberalität des rheinischen Katholizismus, wie er beschrieben wird. Unsere Eltern, ich habe 2 jüngere Brüder, haben uns viel Raum gegeben, unsere eigenen Wege zu gehen. Ich habe mich, was katholische Kirche angeht, nicht irgendwie abarbeiten müssen an Ängstlichkeiten oder Engstirnigkeit. Es war ein Elternhaus mit viel Vertrauen, einer sehr temperamentvollen Mutter, einem sehr ruhigen Vater, mit dem ich samstags viele Stunden im Garten gewesen bin und habe erlebt, wie das ist, Menschen, die sehr ruhig sind, aber eben auch mit einem großen Herzen für ihre Kinder, Da ist ein Fundament gelegt worden. Und wenn man von der Liberalität des rheinischen Katholizismus spricht, dann ist das eben nicht so, wie es manche dann ein bisschen in der Karikatur sagen, als nähmen die Rheinländer die Dinge nicht ernst. Sie nehmen sie sehr ernst. Sie mögen auch überhaupt nicht, wenn die anderen so tun, als nähmen sie sie nicht ernst. Meine erste Begegnung mit dem dann späteren Kollegen Meyer Vorfelder war so, dass er mir sagte, aha, eine Kollegin aus dem Rheinland, das sind die, die abends versprechen, was sie am nächsten Morgen vergessen haben. Dieses habe ich wiederum nie vergessen, dass das unsere erste Begegnung war. Ja, so lassen sich die Rheinländer das in fröhlicher Atmosphäre sagen, aber im Übrigen ist es ein Katholizismus, der verbunden ist mit Interesse an der Welt, an Gestaltung, keiner Angst vor der Welt. Rheinländer sind nicht ständig Bedenkenträger, vielleicht sind sie manchmal dann auch deswegen in den Augen anderer ein bisschen unvorsichtig, aber sie bleiben bis zum Ende neugierig.
Sie haben dann nach dem Abitur Philosophie, Erziehungswissenschaften und Theologie studiert. Was war denn eigentlich Ihr Berufswunsch? Was wären Sie denn gerne geworden?
So wie in meiner Generation ganz viele Frauen. Ich wollte Lehrerin werden. So haben viele von uns angefangen. Und diese Fächerkombination gab es damals in Nordrhein-Westfalen. Da gab es alle drei Fächer als Schulfächer, vor allen Dingen in der Sekundarstufe 2.
Hat sich fast meine nächste Frage erledigt. Ich stelle sie aber trotzdem. Wenn ich Männern begegne, die Theologie studiert haben, aber also katholische Theologie, aber nicht Priester geworden sind oder nicht im kirchlichen Dienst sind, dann stelle ich denen die Frage, ob irgendwann in ihrer Biografie mal der Wunsch nach diesem Beruf aufgetaucht ist. Das kann ich sie natürlich nicht fragen, aber es könnte ja sein, dass die Theologie sie so inspiriert hat, dass eventuell ein Leben in einem Orden mal eine Idee war. Gab es sowas mal?
Nein, diese Berufung habe ich nie gespürt. Ich habe Theologie studiert, vor allem aus einer Neugierde heraus, gerade weil ich in so einem selbstverständlichen rheinischen Katholizismus groß geworden bin. Wollte ich wissen, was ist da dran, was mir so selbstverständlich ist. Es war ein zutiefst intellektuelles Interesse. Es war ein Studium in der Zeit, von heute an gesehen, noch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also unsere Lehrer, unsere Professoren waren ganz stark geprägt vom Aufbruch des Konzils, von dem, was an neuen Möglichkeiten da war. Das hat mich damals geprägt und daraus habe ich auch ganz viel mitgenommen für dann mein späteres Berufsleben innerhalb der Kirche, in der Begabtenförderung, in der Politik, bis heute in der Arbeit mit Studierenden an Universitäten, zu ermutigen, Gestaltung nicht zu scheuen, nicht zu scheuen, in schwierige Situationen zu gehen. Zu wissen, dass wer in schwierige Situationen geht, wer ins öffentliche Leben geht, auch ganz bald zu tun hat mit denen, die das nicht mögen. Als Christen und Christinnen etwas weitergeben von der Treue zur Welt, die ja zum Kern der Botschaft Christi gehört. Gott ist Mensch geworden aus Treue zu dieser Welt, hat die Mühen des Lebens mit uns geteilt. Und das in die Welt zu tragen, sich davon auch tragen zu lassen im öffentlichen, im beruflichen Engagement, das hat mich beschäftigt. Beschäftigt mich bis heute, nicht eine geistliche Berufung.
Sie waren nach dem Studium erstmal 15 Jahre im kirchlichen Dienst, als Referentin im bischöflichen Cusanuswerk, als Geschäftsführerin. Dann gab es einen kleinen Ausflug ins Generalvikariat Aachen, wo Sie für außerschulische Bildung zuständig waren. Dann wurden Sie endlich auch Leiterin des Cusanuswerkes. Und dann hat Erwin Teufel Sie angeworben, nach Baden-Württemberg doch zu kommen und dort Kultusministerin zu werden. Jetzt muss ich nochmal auf Ihre rheinische Wurzeln rekurrieren. Wie leicht war denn das, zu sagen, ja gut, dann breche ich hier die Zelte ab und dann gehe ich halt da in den Süden?
Nun, zunächst einmal habe ich die Zeit im Cusanuswerk und vor allen Dingen diese letzten Jahre dann als Leiterin als nahezu schönste Phase meines beruflichen Lebens in Erinnerung. Dann war das schon ziemlich überraschend. Ich war gerade 40 geworden, als ich dann nach Baden-Württemberg wechselte.
Da wird man übrigens im Schwabenland gescheit.
Deshalb
das ist also ideal.
Deshalb hat Erwin Teufel wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt gewartet, weil er das wusste. Das ist eine große Umstellung gewesen, klar, weil es mental große Unterschiede gibt. Die gibt es aber auch innerhalb von Baden-Württemberg. Und weil es die Arbeit oder der Wechsel von einer klassischen beruflichen Tätigkeit ins öffentliche Leben war. Ich habe in diesen 10 Jahren viele Möglichkeiten gehabt zu gestalten, so wie ich das eben schon mal gesagt habe. Das ist auch nach wie vor so, die Bildungspolitik, Jugendpolitik, Sportpolitik in einem Land ist mit enorm viel Möglichkeiten der Gestaltung verbunden gewesen. Und diese Mentalitätsgeschichten, da ist eine Rheinländerin am Anfang dann ein bisschen vorsichtig. Man versucht, sich einzuhören und einzuleben in die neue Situation. Und heute bin ich ja tief verwurzelt. Jetzt ist das Rheinland für mich letztlich die Heimat meiner Kindheit und Jugend. Und Baden-Württemberg, ein Land, das ich in den 10 Jahren als Ministerin und dann ja auch noch mal 9 Jahre als Bundestagsabgeordnete wirklich von Dorf zu Dorf kennengelernt habe. Manchmal sage ich, es gibt wenig Hallen in Baden-Württemberg, in denen ich nicht irgendwann gesprochen habe. Das heißt, ich habe auch sehr schnell die Kraft und die Kreativität in diesem Land kennengelernt, die für jemanden, der politisch tätig ist, auch mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten verbunden ist.
Sie haben sich als Politikerin, auch wenn sie natürlich sich auseinandersetzen muss, einen großen Respekt nicht nur verdient, sondern der wurde Ihnen auch gezollt, muss man besser sagen. Ihre Arbeit in der Botschaft ist auch anders. Wir haben es ja am Anfang besprochen, aber auch so, dass es anspruchsvoll ist. Es ist interessant, das von außen zu beobachten. Die Auseinandersetzung ist in der Politik natürlich stärker gegeben. Deshalb meine Frage, wenn die Zeit in der Botschaft vorbei ist, normalerweise bleibt man 3 Jahre, wir sind eigentlich schon ein bisschen überfällig, aber würde Sie einen Weg zurück in die Politik reizen?
Nein, ich werde im nächsten Jahr nach Deutschland und also nach Baden-Württemberg zurückkehren. Wer 18 Jahre als Landes- und Bundesministerin tätig war, und im Parlament, also gut 2 Jahrzehnte in dieser öffentlichen und politischen Verantwortung gestanden hat, der kommt dann auch in die Phase, in der es darum geht, Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, aber nicht mehr zurückzugehen.
Rom ist eine tolle Stadt, da sind wir uns ja einig.
Ja.
Und ich war 4-mal in Rom, bevor ich beim 5. Mal Rom erst am Abend erlebt habe, aber bei den ersten 4 Mal war ich noch sehr jung, da ist man mit mir abends nicht auf die Straße gegangen. Aber insbesondere abends hat die Stadt ja eine tolle Atmosphäre. Was kriegen Sie als Botschafterin von der Stadt mit? Wie oft können Sie in der Stadt sein? Gehen Sie in die Stadt? Ist es möglich oder machen Sie es gar nicht?
Ich gehe selbstverständlich in die Stadt und die Stadt ist ganz besonders am frühen Morgen und dann am Abend, wenn ich gefragt werde, was denn bleibt oder was ich vermissen werde, dann vermutlich am meisten das Licht. Die Stadt ist auch besonders im August, das habe ich in diesem Jahr gemacht, im August in Rom zu bleiben, nicht wie so oft an den Bodensee zu gehen. Und dann haben viele gesagt, wie kann man im August hier sein? Es ist furchtbar heiß. Ja, es war heiß. Aber dann ist die Stadt auch leer. Sie ist sehr ruhig. Und dann gibt es die Chance, so ist es mir in diesem Sommer gegangen, vieles zu entdecken, das nicht so auf den üblichen Wegen liegt. Natürlich, die üblichen Wege, die geht man nach 3 Jahren nicht mehr. Die kennt man, aber die vielen Wege abseits oder auch Wege wie, das gehört zu meinen Lieblingswegen in Rom, vom Vatikan auf den Gianicolo mit diesem wunderbaren Ausblick, dann wieder runter nach Trastevere und von Trastevere über die Steinbrücke, über den Tiber in das ehemalige jüdische Ghetto. Ganz unterschiedliche Gesichter einer Stadt, die ja wie ein Geschichtsbuch wirkt und es auch ist. Ganz verschiedene Gesichter, ganz verschiedene Temperamente auf einem eigentlich relativ kurzen Weg. Ja, das tue ich und ich tue es vor allen Dingen frühen Morgen oder dann eben abends. Und das ist mit vielen Bildern und Eindrücken verbunden, die ich auch mitnehmen werde.
Wir sitzen hier in Rom im ARD-Studio und Sie haben sich von einem Fahrer bringen lassen, von der Botschaft hierher, ist am anderen Ende der Stadt sozusagen. Ich hatte eigentlich gedacht, Sie kommen mit der roten Vespa.
Das ist mir zu Hauptverkehrszeiten zu gefährlich, denn immerhin bin ich ja schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter, da fährt man dann mit der Vespa, nur wenn wenig Verkehr ist.
Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, es gab mal einen Bericht aus der Bunten, glaube ich, ganz am Anfang, da sitzen sie auf einer roten Vespa und da wurde gesagt, dass sie sich auf der durch Rom bewegen. Also die gibt's schon, diese rote Vespa.
Es gibt die rote Vespa. Die ist sozusagen für die stillen Straßen. Es gibt den Smart, mit dem ich viel am Wochenende unterwegs bin. Manchmal auch mit der Straßenbahn. Also ganz verschiedene Möglichkeiten. Die Vespa gehört dazu.
Wenn man sich mit dem Auto durch Rom bewegt, muss man da besonders skrupellos sein oder besonders vorsichtig? Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich würde mir das nicht zutrauen, aber Sie offenbar schon.
Man muss besonders kreativ sein und man muss wissen, ich weiß es jedenfalls oder ahne es, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, muss ich resozialisiert werden, weil ich sonst schon nach 4 Wochen keinen Führerschein mehr habe.
Ist das Dasein als Botschafterin in der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl für Sie die Krönung Ihrer beruflichen Karriere oder nur eine Phase?
Es ist eine von verschiedenen Phasen meines beruflichen Lebens, die jeweils eine Besonderheit haben, die es vorher nicht gab. Insofern ist es ein Glücksfall. Es ist eine neue Lebensphase gewesen. Es war für mich auch ganz bewusst der Abschied aus der Politik, mit einem sehr bewusst gewählten auch Abschiedsprozess. Das gehört auch zum Leben ja dazu, dass man nicht immer sagt, ich muss das alles so weitermachen wie bislang oder ich will da wieder hin, sondern ich habe es als neue Lebensphase genommen. Ich habe Erfahrungen machen können oder mache Erfahrungen, die ich mitnehme, die ich nochmal nach vielen Jahren des öffentlichen Lebens in Deutschland mir auch neue Einsichten, mich auf neue Gedanken gebracht hat. Also Krönung finde ich ein bisschen theatralisch. Es ist eine sehr gute Phase in dieser unerschöpflichen Stadt und in unmittelbarem Kontakt zu einer Phase auch in der katholischen Kirche und in der Christenheit, die mit viel neuen Akzenten von Weltkirche verbunden ist. Auch das habe ich hier kennenlernen können und erlebt, wie nicht vorher, dass die Weltkirche uns Europäer nochmal, wie sagt man, neugieriger werden lassen muss. Wir nicht immer den Eindruck haben dürfen, dass so wie wir Theologie treiben, so wie wir Kirche organisieren, so wie wir Prioritäten setzen, das überall interessant ist. Wir können von den Prioritäten anderer lernen. Wir können auch lernen von anderen, zum Beispiel Rezeptions- oder Deutungsgeschichten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das habe ich ganz gut kennenlernen können und das werde ich auch mitnehmen.
Sie haben Ihr Amt als Botschafterin sehr profiliert ausgefüllt. Sie haben da wirklich einen Akzent gesetzt, dadurch, dass Sie die Botschaft zu einer Art Begegnungsstätte gemacht haben. Ich habe den Eindruck, das hat Ihnen auch großen Spaß gemacht und macht Ihnen immer noch Spaß, denn Sie sind ja noch da als Botschafterin. Würden Sie es nicht doch gerne noch eine Weile weitermachen?
Nein, das ist, so wie Sie sagen, eigentlich sind es 3 Jahre. Ich werde schon ein Jahr länger hier sein. Ich weiß, dass es viele gibt, die gerne hier hinkommen. Jetzt kann man diesen etwas läppischen Satz sagen, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Nein, den sage ich gar nicht, sondern das ist eine gute Phase gewesen. Aber auch dann gilt Abschied einüben und anderen die Möglichkeit geben, wieder ihre Akzente zu setzen. So ist das in dieser Botschaft. Es können je nachdem, wer dort ist, die Akzente unterschiedlich gesetzt werden. Und es ist noch vieles vorstellbar, das ich nicht gemacht habe und das andere tun können.